Hallo und herzlich willkommen endlich zum Staffelfinale eures Lieblings-KI-Podcasts, dem AI-Melange aus Wien. Folge 40. Ja, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen mit dieser letzten Folge, aber alles aus sehr guten Gründen. Nämlich, weil ich einen ganz besonderen Gast bei mir haben wollte, der mindestens so gut wie ich, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen besser, dieses Jahr Revue passieren lassen kann und einen Blick in die AI-Zukunft mit mir gemeinsam wagt. Und das kann eben nicht jeder. Und er ist heute da und dazu gleich. Zweitens, warum es ein bisschen gedauert hat, habe ich mich mit der Frage etwas länger als gewollt vielleicht beschäftigt, die ich oft in den letzten Wochen auch bekommen habe und die ich mir selbst eben gestellt habe, nämlich wie geht's mit dem Podcast in 2026 überhaupt weiter? Weil ihr könnt euch erinnern, eigentlich habe ich mir nur 40 Folgen vorgenommen und da wären wir eigentlich schon heute. Und diese Frage eben auf die Antwort, wie es weitergeht, habe ich heute endlich für euch da. Wir machen natürlich Vollgas weiter mit extrem coolen Gästen ab Jänner und es wird richtig, richtig super. Weil nämlich, ich habe tatsächlich geglaubt, Anfang 25, dass es nach circa 40 Folgen zum Thema AI dann eigentlich gut sein wird, oder? Irgendwann mal wird es ruhiger mit dem Thema und vielleicht ist der Bedarf ja gar nicht so da, über das Thema zu sprechen. Na, denkst, so viele Geschichten gibt es noch zu erzählen und so viele coole Menschen, die Dinge tun, umsetzen, verantworten und es gibt wirklich noch so viel zu tun in AI, dass es eigentlich gar keine Frage ist, ob wir 26 eben weiter über AI sprechen werden. Also, ab Januar 26 geht es richtig flott weiter. Insofern speichert diese Folge ab, abonniert den Podcast, bewertet ihn, empfiehlt ihn weiter und versäumt auf keinen Fall die nächsten Folgen. Es wird richtig abgehen. Aber nun back to my wonderful guest. Nämlich, ich habe heute, wie schon gesagt, einen besonderen Gast, weil er ist einerseits so richtig ein cooler AI-Startup-Gründer, nämlich von InvolveMe, also Involve.me, muss man so aussprechen. Also ein wirklich wunderbares Startup aus Wien, das schon länger geschäftig ist und es auch seit vor kurzem auf die AI Austria Landscape Karte geschafft hat und er ist auch der Mitgründer von TEDAI Vienna. Also hallo lieber Vlad Gosman, voll schön dich da zu haben.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, es freut mich sehr da zu sein.
Wir sprechen heute, Vlad, über alles Mögliche, oder? Ein bisschen über das Jahr, wie es war, wie du es erlebt hast, wie ich es erlebt habe und auch ein bisschen, was die Zukunft bringt und ich bin wirklich schon neugierig. Aber mal für die Leute, die dich vielleicht nicht so kennen von der TEDAI-Konferenz oder von deinen Startup-Aktivitäten, was machst du eigentlich jetzt hauptberuflich, sag uns mal so, oder was macht InvolveMe?
Ja, vielen Dank, dass du es erstens richtig ausgesprochen hast. Das ist InvolveMe tatsächlich. Mit InvolveMe bieten wir eine Funnel-Plattform für Marketer an. Mhm. Es ist hauptsächlich für Marketer aus KMUs. Und mit der Plattform bauen sie KI-gestützt in einem Chat-Interface, aber auch mit der Möglichkeit, da Drag-and-Drop einzugreifen, bauen sie interaktive Landing-Pages und Website-Widgets, mit der sie Kundendaten erfassen. Das ist dann sehr, sehr breit gefasst. Mhm. Man kann sich da vorstellen, alles von interaktiven Website-Rechnern bis hin zu Produktkonfiguratoren, Sales-Funnels.
Genau, überall, wo ich Engagement haben will mit den Kunden, also mit neuen und bestehenden Kunden.
Genau, also sind Engagement von der der ersten Phase Top of Funnel, wie ich meine Website-Besucherinnen in Leads umwandeln kann, wie ich sie qualifizieren kann, bis hin zu sie dann aus Leads zu Kunden wandeln und bei Kunden abfragen, wie ihre Zufriedenheit ist. Und alles passiert in unserer Plattform. Man kann diese Inhalte dann bauen, wir nennen sie Funnels. Man kann dann Automatisierungen auch aufsetzen, Sequenzen, Messaging-Sequenzen aufsetzen innerhalb der Plattform. Man hat auch so ein Lightweight CRM dahinter.
Ah, sehr cool.
Genau, und alles ist dann KI-gestützt von dem Building-Prozess. Also man kann KI anwenden, um diese Inhalte zu generieren. Mhm. So ähnlich wie Vibe-Coding, nur wir machen es unterschiedlich, weil wir mit schon vorgenerierten Baukastenelementen arbeiten. Also unser KI-Agent nimmt dann diese Baukastenelemente, die schon existieren, und fügt sie zusammen in verschiedenen Inhalten. Das können dann die Landingpages oder Website-Widgets sein. Und man kann dann AI auch verwenden für die Personalisierung, für Inhalte, für jeden User in deinem Funnel und auch für die Auswertung der Daten.
Das heißt, du hast ein Produkt gebaut, Involve.me ist einfach ein super Beispiel, dass man Applikationen on top of Models setzen kann, aber was war zuerst da? Hast du dich zuerst oder schon lange mit AI-Themen und ein bisschen auch Hint auf TED-AI beschäftigt und bist du dann drauf gekommen, hey cool, ich kann eine coole Applikation bauen, oder war die Applikation zuerst da?
Ja, es war tatsächlich die Applikation zuerst da. Also wir haben Involve.me 2019 im April gelauncht öffentlich und am Anfang war es eine No-Code-Funnel-Plattform. Die AI-Komponente ist dann dazugekommen, als kurz vor ChatGPT, als GPT 2 schon verfügbar war über API, haben wir da ein bisschen angeschaut, was da möglich ist. Und es war nicht so viel möglich, aber es hat schon ein bisschen in die Zukunft gedeutet. Und da haben wir uns die Frage gestellt, wie verändert sich unser Business-Bereich, wenn diese Modelle dann tatsächlich more powerful werden. Und die wurden dann wirklich schnell more powerful, und wir haben dann relativ früh ein Bet drauf gemacht, okay, wir würden quasi unsere Plattform mit einem KI-Agenten im Zentrum umdenken. Jedoch dann nicht die Essenz oder die Anfangsessenz von Involve.me verlieren, sondern und es nicht komplett wegwerfen, sondern drauf bauen. Was, glaube ich, bisher ein guter Bet war, weil, wie gesagt, vom Feel her und von der UX ist es für Kunden ähnlich wie Vibe Coding, wenn sie unseren KI-Agenten verwenden. Jedoch kann man für den Business, für den Business-Alltag wirklich secure Content-Blocks dann verwenden.
Es ist ein bisschen komfortabler und sicherer, was ich so ein bisschen raushöre. Aber wenn du jetzt in die Zukunft weiterblickst, tatsächlich die Geschwindigkeit der Modelle und der Veränderung und auch diese Multimodalität der Bots, die wir mehr und mehr sehen, macht dir das Sorgen für dein Startup, ob die dich da nicht auch schlucken in ihren Funktionalitäten? Wie siehst du das?
Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ich glaube, dass es eine Chance ist für Unternehmen wie Involve.me. Natürlich wird es eine neue Generation von Unternehmen geben, wie bei jedem Plattform-Shift, wo neue Unternehmen von Grund auf dieselben Modelle versuchen neu zu denken. Das ist natürlich immer im Hinterkopf bei uns, aber es ist auch eine große Chance, weil wir stark daran glauben, dass es neue Möglichkeiten aufmacht. Ich habe am Anfang gesagt, als wir es gelauncht haben, haben wir es als No-Code Funnel Builder positioniert. Und eigentlich erst jetzt mit der Einführung von den neuesten KI-Modellen, mit unserem KI-Agenten, wird es tatsächlich zu No-Code. Also, und wir denken, wie wir darüber nachdenken, das ist, glaube ich, so ein Trend in die Zukunft, auf den wir ein Bet setzen, ist, dass sich in dem SaaS-Space, in dem Software-as-a-Service-Space, ein Wandel gerade tut, über die nächsten Monate, Jahre, das ist schwer vorherzusagen, wie lange es dauern wird, aber es ist ein Shift von Software as a Service to Service as a Software. Und das heißt dann mit AI im Zentrum kann man wirklich Tasks delegieren, wenn es dann agentisch agieren kann. Und das kann es bei uns schon, natürlich in Anfangsphasen und es wird immer besser, aber es deutet auf diese Zukunft hin und wir glauben stark daran.
Ich habe vorhin den Zuhörerinnen versprochen, dass wir das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen. Frage ich mich, hast du was vorbereitet? Hast du für mich drei Highlights des Jahres 25 vorbereitet, die du mit mir teilen könntest? Wenn ja, dann gebe ich dir nämlich Vortritt.
Ja, also vielleicht können wir es so back and forth machen, wie du magst. Ich habe mir einige Sachen überlegt und so ein bisschen das Jahr. Es war eine gute Chance für mich, ein bisschen auf Pause zu drücken und zu sagen, okay, schau dir mal an, was alles passiert ist, weil es ist sehr viel passiert, wie du weißt. Ich meine, vielleicht anknüpfend, das war ein guter Segue von was ich vorher erzählt habe mit unserem Bet auf den KI-Agenten. Ich glaube, dieses Jahr war unter dem, eines der Main Keywords oder Buzzwords war Agentic AI. Und ich glaube, dass zum ersten Mal gab es wirklich Frontier-Modelle, die agentisch wurden. Vielleicht nicht zum vollen Ausmaß, wie sich einige Leute das vorgestellt haben, aber doch. Und zusätzlich auch, es war das Jahr, wo diese Modelle auch wirklich multimodal geworden sind. Genau, also das glaube ich ist so eines meiner Highlights.
Wurden uns versprochen und die sind tatsächlich gekommen. Ja, tatsächlich habe ich das auch bei mir an nicht unbedingt Agenten, aber generell die technischen Fortschritte sind sicherlich die weiterhin die Highlights von 25. Und diese Verbesserung der Bots. Und ich glaube, also Deep Research war für mich der Agent, der wirklich alles verändert hat, also zum Besseren. Und natürlich alles, was dann darauf aufbauend gekommen ist, auch die Kontextualisierung war schon ein großes Thema. Und Claude, das natürlich jetzt total selbsttätig programmieren kann, das hat uns, also mich hat das schon sehr, sehr, sehr beeindruckt von diesem Agentic. Also da haben wir fast das gleiche Highlight als 25.
Ja, ich glaube auch, dass das der Wandel so von, also wir haben wirklich dieses Jahr den Wandel gesehen von Chatbots, die antworten, hin zu einheitlichen Systemen, die Schlussfolgern können, Werkzeuge nutzen und multimodal Text, Bild, Video verarbeiten. Und ich sage das, weil wir das ja auch bei uns mit unserem KI-Agenten ja genauso einsetzen. Es kann planen, es kann unsere Tools nutzen innerhalb der Plattform. Und das sehen wir dann auch bis in der B2C-Ebene quasi.
Ja, also die Agenten, die Tasks erledigen. Bin gespannt tatsächlich, wo es hingeht. Ein Ding vielleicht, das mich lustigerweise in diesem Kontext nicht so umgehaut hat, das ist eigentlich, ich würde nicht sagen ein Lowlight, das ist eher so ein Neutral bei mir. Es werden vielleicht viele staunen. Es ist tatsächlich, ich habe so Nano Banana und Co. echt nicht genutzt. Aber ich bin überhaupt kein Bildtyp, ich bin ein Texttyp. Deswegen war das für mich komplett, ja, schön, nicht, dass es da war. Cool, dass es, hier und da habe ich es natürlich verwendet. Grundsätzlich war es mir ein bisschen wurscht.
okay, weil das ist für mich eigentlich ein weiteres wirklich? Highlight dieses Jahr. Ja, auch weil du TDI erwähnt hast, da haben wir auch stark mit rund um die Konferenz Content mit AI auch generiert im Team. Und das haben wir auch 2024 gemacht. Und da konnten wir wirklich sehen, was für ein Sprung es in der Video, in der Videogeneration gab. Also wirklich, das hat uns ich glaube, für mich war das Highlight, dass diese KI Video und Audio Modelle sich von diesen Wow-Demos zu eigentlich echten Produkten, vielleicht 1.0 Produkten, aber trotzdem echte Produkte entwickelt haben. Und Sora 2 war wirklich eines der Highlights da, sozusagen untergeordnet. Und Nano Banana definitiv. Ich glaube, mit Nano Banana haben wir angefangen, auch bei Involve Me da Content zu generieren, also Video-Content beispielsweise von Artikeln. Also man kann Nano Banana prompten und sagen, bitte lies diesen Artikel, geh alle Punkte durch und kreiere eine Infografik mit den Main Points in diesem Stil. Und das funktioniert wirklich erstaunlich gut. Nicht hundertprozentig, aber erstaunlich gut.
Ich will es gar nicht schmälern, also ich Respekt, und ich finde auch, dass das gut funktioniert. Nur, wie gesagt, für mich ist es eher ein bisschen ein Neutral. Es ist hilfreich, aber ich glaube, für die Leute, die wirklich visuellen Content kreieren und mit diesem visuellen Content arbeiten, ist das großartig. Wenn man das nicht so oft im Alltag und in der Arbeit nutzt, dann ja, ist das, wie gesagt, eher ein Neutral. Aber was hast du sonst noch auf deiner Liste?
Ja, ich habe noch zwei Punkte. Ich bin nicht limitiert auf drei unbedingt, aber also es sind viele Punkte eigentlich, aber ich limitiere es mal auf zwei.
Die treuen Zuhörerinnen freuen sich, dass ich einen Gast gefunden habe, der genauso schwer mit den Anzahl der Bullet Points zurechtkommt wie ich. Ich habe tatsächlich auch, ich nehme immer drei vor, dann sind es vier und manchmal zwei, manchmal sieben.
Na ja, genau. Es ist ja viel passiert, Anna. Also es ist ja, genau. Ich glaube, es gab es gab einen Reality-Check, speziell wenn ich jetzt auf ja, größere Unternehmen, Enterprise-Unternehmen anschaue, es gab so einen Reality-Check-Moment. Die haben dieses Jahr massive Ausgaben gehabt und irgendwie eine ungleichmäßige Einführung von KI. Mhm. Also, da gibt es halt sehr, sehr viele Studien, Datenpunkte, ich habe mir einige hier notiert, von McKinsey, von UBS, also verschiedene Umfragen, die sozusagen mehr oder minder das auf dem gleichen, zum gleichen Schluss gekommen sind, dass Investitionen und Absichten riesig sind, aber die skalierte Einführung hinkt noch stark hinterher. Und es sind viele so Proof of Concepts gemacht worden und nicht weiter. Also vom POC wurde es nicht geschafft, irgendwie in ein Rollout ins wirkliche Day-to-Day.
Ja, das ist tatsächlich eine Beobachtung, die sich, glaube ich, das ganze Jahr durchgezogen hat, auch diese Frage nach dem ROI. Und was ich spannend gefunden habe, ich habe es mir auch notiert, aber ich habe es ein bisschen differenziert auf so Auswirkungen für KMUs. Da beobachte ich, dass da schon einiges jetzt mehr geht. Also die KMUs speziell können jetzt einfach mehr machen. Also es gibt auch viel mehr neue Gründerinnen und Leute, die sich trauen. Und weil du tatsächlich in einem kleineren Setup dich sehr schnell diese Vergrößerung spürst, oder? Sowohl individuelle als auch im Team. Also man merkt es auch zum Beispiel, wenn man auf Urlaub ist oder im Alltag, also so Hotels oder Restaurants oder egal wo man war, finde ich, im Ausland, es ist alles irgendwie flüssiger, smoother, es funktioniert leichter. Also ich finde generell so diese Fortschritte merkt man. Ist natürlich nicht nur ausschließlich der AI zu verdanken, aber man merkt einfach, Dinge funktionieren schneller. Aber sobald es komplexer wird, und da hast du recht, wird es schwieriger zu skalieren. Und was ich da auch beobachtet habe, ist der Unterschied in den Geografien. Also die Unternehmen eher in den USA und in Asien sind natürlich fortgeschrittener und die spüren eher schon den ROI, also den Return on Invest. Und in Europa, speziell in Österreich, sind wir da echt, hinken wir da wirklich hinterher. Aber eine Sache würde ich nur ergänzen, es ist schon in all diesen Erwartungen, und da muss ich mich selbst auch, weil ich selber in dieser Bubble bin, immer wieder auf den Boden holen, Und da habe ich heute super Daten, super Statement von Benedict Evans gelesen, der gesagt hat, Consumer use of GPT is still smaller than Snapchat. Everything is early. Also, dass man sich vor den Augen halten muss, dass wir wirklich hier in unserer Bubble sind. Und ich habe mir dann die Zahlen rausgesucht. Snapchat hat 477 Millionen Daily User. Und alle kombiniert, ChatGPT, Gemini und Grok, jetzt habe ich die drei genommen, es gibt ja andere, die kommen auf 232 Millionen Daily User. Und da hat er wirklich recht. Also wir sind wirklich trotz allem Hype, voll in Early Days. Also, ja, ich glaube, ROI wird kommen, muss kommen. Also die Dinge sind so mächtig. Aber muss ich einfach von den Augen halten, dass noch immer 80% der Leute nutzen KI noch nicht täglich. Ja. Und viele der Unternehmen eben auch nicht.
Ja, ich glaube auch, man muss, also du hast so viele Punkte da, wo soll ich anfangen? Du hast kurz angesprochen, ja, der Unterschied zwischen Europa, USA, Asien. Wir sind mit Alina, meiner Partnerin und Co-Gründerin von TED.ai, waren wir bei einem Event von PwC und TED in Hongkong. Das Asien-Event von
cool.
rund um AI und wo die Alina auch das gehostet hat und moderiert hat, das Event. Und da waren wir über einige Tage halt mit AI-Leadern von großen Unternehmen aus der Region zusammen. Und ja, man muss sagen, mein Gefühl nach diesen Tagen und nach was ich weiß, dass wie es in Europa zugeht, sind sie dort ein Tick weiter in der Implementation. Also sie denken wirklich post-POC, sie denken, okay, wirklich, was sind die Bets, wo können wir Produktivität steigern und so weiter. Und das im Enterprise-Bereich. Mhm. Und ich bin komplett bei dir. Man muss auch differenzieren zwischen Enterprise und SMB, KMUs. Mhm. Da ist es, glaube ich, bei KMUs, und ich sehe es bei uns, wir können auch ein bisschen darüber sprechen, wie wir es einsetzen. Mhm. Da ist die Adoption, glaube ich, viel größer als in Enterprise. In Enterprise gibt es halt auch viele Themen, Compliance und so weiter. Also es ist ja nicht so leicht, etwas umzusetzen. Da geht es durch so viele Ebenen von Approval und Controls und so weiter. Jedoch in KMUs, von Solopreneurs bis hin zu wirklich so Mittelständern, würde ich sagen, da bewegt es sich schneller. Und das ist vielleicht auch nicht erfasst von diesen Studien. Genau. Und man muss drittens, muss man auch differenzieren zwischen, wir sprechen ja so generisch von AI-Projekten, aber man muss differenzieren zwischen AI-Produkten und Features für das eigene Offering von Enterprises oder KMUs und AI als Prozesseffizienzsteigerung. Also genau. Da sind ja auch sehr unterschiedliche Arten, wie man dann KI einsetzt, um ja den unternehmerischen Alltag dann zu verbessern.
Aber wo siehst du ja den Unterschied? Siehst du es bei den Produkten eher leichter einzubauen als in den Prozessen? Weil bei Prozessen sind immer die Menschen auch der Bottleneck, wie du sagst.
Ja, es ist vielleicht leichter zu starten bei den Prozessen, aber dann vielleicht schwieriger im Longtail. Und beim Produkten umgekehrt. Es ist schwieriger, damit anzufangen, aber sobald man sich geeinigt hat, etwas zu bauen, dann kann man dann darauf zählen, dass es wirklich umgesetzt wird. Also schwierig zu sagen. Ich glaube, aus unserer Sicht, ich kann mal aus dem Field sagen, sozusagen, wir, neben der Tatsache, dass wir KI in unserem Produkt bauen und ein Produkt mit KI entwickeln, entwickeln wir auch mit KI, also wir verwenden KI im Produktteam.
Erzähl bitte, genau, wie nutzt du oder wie nutzt ihr im Team? Gib uns ein paar Beispiele, damit wir uns das vorstellen können. Wie ein KMU echt KI intern verwendet, um besser zu sein?
Ja, also wir verwenden es über alle Teams. Wenn ich jetzt mal so grob sagen kann, es gibt das Produktteam, den Entwicklern und so weiter, Produktmanagement. Es gibt das Customer Team, Support, Success und so weiter. Business Development ein bisschen und es gibt das Marketing Team. Und sagen wir mal diese drei großen Bereiche. Und wenn ich jetzt reinzoome und mir das Produktteam anschaue, da verwenden wir Tools wie Cursor, Windsurf, um die Effizienz zu steigern. Und ehrlicherweise, wir haben ein sehr kleines Produktteam und Developer-Team. Hättest du mich gefragt vor 3 Jahren, wie viele Personen ich im Development brauche, um ein Produkt in der Größe und der Surface Area von InvolveMe weiter zu entwickeln und zu maintainen, dann hätte ich dir gesagt, dass es das Doppelte ist von dem, was ich heute habe. Mhm. Und das kann wirklich nur funktionieren mit dieser Effizienzsteigerung mit AI. Also, wie gesagt, IDEs, wie zum Beispiel Windsurf, und zusätzlich, wir haben auch Tools, die beispielsweise mit AI ein First-Level Code-Review machen. Mhm. Und das nimmt sehr, sehr viel Zeit, also in Anspruch normalerweise. Und mit diesen Tools geht das natürlich nicht zu 100%, da schaut noch natürlich die Person drauf noch, aber es fängt schon mal sehr, sehr viele Sachen ab. Und das steigert die Effizienz da. Marketing genauso, da verwenden wir AI in verschiedenen Tools, von SEO-Tools zu Content Creation bis hin zu ChatGPT, würde ich sagen. Ja. Und in Support, da ist es wahrscheinlich der größte Impact, weil, okay. Weil das, da haben wir vor circa jetzt, ja, fast 2 Jahren einen KI-Agenten im Support und der KI-Agent hat sich super entwickelt weiter mit einerseits unseren Ressourcen und also Helpdesk und so weiter. Wir trainiert von dem Support-Team.
Also Ihren Mitarbeiter hat sich gut weiterentwickelt.
Hat sich gut weiterentwickelt. Die Modelle haben natürlich geholfen. Die Modelle sind über die letzten 2 Jahre ja wirklich, wirklich top geworden. Und es wickelt eigenständig, würde ich sagen, so zwischen ja, 55 und 60% der First-Level-Supports ab, ohne Supervision. Also
wenn ich dir das so zuhöre, dann seid ihr ja Paradebeispiel, weil du sprichst vom Coding, von Marketing and Sales und von Customer Support und das ist bekanntlich, das sind die 3 Use Cases, die mit generativer KI auch am besten funktionieren und am meisten Impact generieren. Dann gibt es überhaupt einen Bereich, der noch gar nicht berührt ist von der KI in deinem Unternehmen? Buchhaltung.
Die Buchhaltung, weil die extern läuft. Okay. Aber die könnte ja auch sehr gut. Buchhaltung, Legal, das sind extern und da gibt es aber auch tolle Solutions-Lösungen dafür. Ich glaube in der Strategie, also in der so Unternehmensführung, Strategie, da lasse ich mir jetzt nichts einreden von der KI.
Aber die hoffentlich ein bisschen supporten oder challengen.
Da challenge. Da lasse ich mich lieber von meinen Teamkollegen
challengen. Sehr gut. Aber lass uns mal kurz nochmal zurückgehen auf deine Liste. Was steht da? Such nochmal ein Thema aus dem Rückblick, das dir wirklich wichtig ist, aus der 25.
Ja. Ja, ich glaube, vielleicht die Entwicklung von Modellen ist ein Thema, das ich so draufgeschrieben habe. Und es sind dann mehrere Punkte, die hier reinfallen. Es fühlt sich an, dass dieser Step-Change in LLMs zumindest nicht mehr so da ist wie in den vergangenen Jahren. Also es gibt definitiv noch tolle Verbesserungen. Jedoch diese Sprünge waren dieses Jahr, sage ich mal, nicht mehr so stark da. Und diese Sprünge Richtung AGI. Ja, es gab diese, es gab die Multimodale, was alles, was wir jetzt besprochen haben, natürlich. Und es ist spannend, wie schnell sich die Top-Positionen von Modellen auch wechseln. Also nur wenn wir jetzt denken an Opus 4.5 von Anthropic ist rausgekommen. Das war schon ein sehr tolles Modell, speziell wenn wir uns Coding anschauen. Dann kam Gemini 3 Pro. Toll, also wirklich, wirklich noch, aber und GPT 5.2 muss man auch nennen, ja. Also so ein Rennen ist dann noch sehr stark zu spüren und dieser Wettbewerb pusht ja alles nach vorne, das ist top, das ist ein Highlight. Aber ich glaube, dieses Jahr war zum ersten Mal auch das Jahr, wo Stimmen aus der Szene laut wurden rund um, okay, wir müssen neue Zugänge finden, um wirklich so diese Sprünge zu schaffen. Da sind erste Gedanken rund um Weltmodelle und wie man AI nicht nur auf Text trainiert und so weiter. Mhm.
Ja, das ist interessant. Ich glaube, ich werde da ein bisschen meinen Senf dazu geben, wenn wir über die Predictions für 26 sprechen. Auf meiner Liste steht tatsächlich ein bisschen was Persönliches, weil tatsächlich war für mich dieses kleine Experiment des Podcasts machen auch ein Highlight. Ich hätte mir nie gedacht, dass es mir so viel Spaß macht und dass ich auch so viele coole Menschen, auch wie dich, kennenlernen durfte. Und das war wirklich eine enorme Bereicherung. Und in diesem Sinne gibt es ja natürlich, ich mache diesen Podcast, es gibt aber tausend andere Leute, auch wie dich und Alina, die die Community in Österreich wirklich prägen und gestalten. Und das ist für mich echt ein Highlight dieses Jahr, sei es eben euer TEDAI-Event oder die AI Days im ORF, die ich auch mit, wo ich auch mitwirken darf, oder die AI Austria Meetups oder die Gründung der AI Factory oder jetzt der Launch des AI Austria Landscapes. Es gibt so viele Menschen, die Dinge tun und auch dieses Thema besprechen, zeigen, sich einfach engagieren. Die meisten eigentlich oder viele wirklich auch unentgeltlich, um das so zu sagen, also auf voluntary Basis. Und das finde ich, also das auch natürlich Journalistinnen, Interessierte, alle, die sich engagieren, finde ich sehr erfreulich, weil wir wissen ja, in Österreich gibt es da ein bisschen einen Wert zu holen aus der Nutzung der KI. Und somit ein kleines Dankeschön an die Community, an euch alle, die da auch mitwirken. Definitiv ein Highlight für mich. Aber lass uns jetzt gleich mal in die Zukunft blicken. Was wird dieses Jahr für uns bringen? Und ich kann jetzt schon mal sagen, ich lade dich gerne in einem Jahr und dann frage ich dich wieder, ob du das noch immer verteidigen kannst. Nein, passt. Man muss sich ein bisschen hinauswagen. Was steht so auf deine Predictions?
Oh, schwierig. 20. Schwierig, schwierig, ja. Ich habe keine Glaskugel, aber also ich glaube, basierend auf den Sachen, die wir dieses Jahr erlebt haben, glaube ich, dass Agenten das eigentlich nächstes Jahr, also 2026, das Jahr von Agenten sein wird. Dieses Jahr habe ich am Anfang gesagt, es war so ein das Buzzword. Und es gab so ein bisschen, it hinted at, wie es ausschauen könnte. Genau. Und ich glaube, dass eine Prediction für nächstes Jahr ist, Agenten könnten für einige Fälle und natürlich nicht überall als Standard UX gelten.
Ja, spannend.
Und genau.
Das, Agenten als Standard UX, okay, das heißt, spannend. Ich glaube auch, dass sich das durchsetzen wird und dass wir auch alle lernen werden, mit Agenten zu arbeiten tatsächlich und die, das ist immer auch bei Literacy-Thema. Und jetzt muss ich kurz eine kleine Werbeschaltung machen. Am 22. Jänner veranstalte ich mit zwei wunderbaren Techies von Soneo AI ein Workshop, wir bauen in 4 Stunden ein paar Agenten zusammen und ihr baut euch euren persönlichen AI-Agent. Also wenn ihr lernen wollt, wie man Agenten baut, kommt am 22. Jänner in die Cupra City Garage. Ihr müsst euch vorher anmelden. Ihr findet ja alle Links überall und auf meinem LinkedIn-Profil und so weiter. Also, kleine Werbeeinschaltung in eigener Sache, weil eben Stichwort Agenten. Ich glaube, dass ich glaube persönlich, das hängt tatsächlich von unserer Literacy auch ab, ob wir wissen, wie wir sie enablen und dann natürlich mit den Daten und mit der Verlässlichkeit der Outputs. Ich glaube, das wird ein Thema sein für nächstes Jahr. Aber was steht sonst noch auf deiner Liste?
Voll bei dir. Ich glaube, ein anderes Thema für nächstes Jahr, ist mir schwer, ein bisschen eine Prediction zu machen, aber ich werde es mal versuchen und als Thema mal zuerst positionieren. Ich glaube, das ganze Thema rund um Businessmodelle werden vielleicht neu gedacht werden. Speziell, ich komme aus meinem Feld, also aus dem Software-as-a-Service-Feld, wo historisch gesehen Pricings rund um Seats und rund um verschiedene Pricing-Pläne und Features, die gegatet werden dann, entstanden sind, werden nächstes Jahr mehr in Richtung Ergebnisorientierung laufen. Also man zahlt für ein Ergebnis, man zahlt für ein Business-Outcome.
Was schon cool wäre irgendwie,
was,
oder?
Was schon cool wäre für die Kunden. Und eigentlich würde es da komplett Sinn machen und es würde dann zusammen sozusagen passen mit dieser Prediction Service as a Software. Du zahlst dann für ein Outcome. Du willst ja nicht im Endeffekt lernen, wie man Sachen herumschiebt in einem CRM, sondern du willst eigentlich, dass der Kunde converted wird. Und wenn es passiert, hat das wirklich große Implikationen, würde ich mal sagen.
Ich habe das tatsächlich auch in einer meiner Predictions, nämlich diese genau in die Richtung, die Entwicklung, auch wir haben über ROI gesprochen, über den positiven ROI. Ich glaube auch, dass wir da Fortschritte sehen werden in die Richtung und dass sich die ersten Companies trauen werden, ihr Businessmodell anzupassen. Allerdings wird das sehr stark von der Qualität des Outputs abhängen, die diese Agents produzieren. Das heißt, solange wir nicht den Agentic Output qualitativ dort hinbekommen, wird das ein bisschen ein Risiko haben. Aber ich finde es sehr spannend. Stimmt. Also es ist nicht nur Output, sondern auch die Verrechnung dahinter und auch die Evaluierung dessen. Genau. Was ist das wert?
Ja, und ich glaube, damit vielleicht im Zusammenhang ist, dass sich das Schlachtfeld vielleicht verlagert auf so Kosten pro Aufgabe und Infrastrukturskalierung. Und nächstes Jahr werden dann irgendwie, ich soll sagen, Teams belohnt, die zuverlässige Ergebnisse mit geringer Latenz und niedrigen Kosten liefern können. Weil wenn du denkst, na, die Infrastrukturanforderungen, die explodieren. Also die explodieren jetzt und werden nächstes Jahr noch heftiger sein. Während die Käufer oder die Nutzer von KI dann den ROI ganz genau prüfen. Und dann wirst du vielleicht mehr schnelle, günstige Modellvarianten und stärkere Optimierung erleben. Das wäre auch eine Prediction, würde ich mal sagen.
Ja, voll cool. Ist echt super, super spannend, stimmt. Und ich frage mich, ob dann die Unternehmen, die näher an der Infrastruktur sind, welche Form auch immer, das sogar einen Vorteil haben werden, wenn sie dann Agentic Workforce anbieten.
Ja, das ist eine gute Frage.
Das ist spannend. Ich habe übrigens in dem Zusammenhang auch was rausgesucht, was Scott Galloway letztens erwähnt hat. Und das fand ich auch spannend als Beispiel.
Hat er seine Predictions schon gemacht?
Er hat sie gemacht, aber ich hatte leider keine Zeit. Du konntest nicht zuhören.
Ich habe es auch nicht.
Aber ja, leider sind sie nicht nachzusehen. Man muss ja dafür zahlen mittlerweile. Aber egal, wir werden die erfahren. Aber was er nämlich sieht, die Integration von Robotik und AI als wirkliche sozusagen die Gewinner oder zukünftige Gewinner des Games. Und was als Beispiel, als Data Point, den er führt, ist, dass Amazon sozusagen, weil sie so auf Robotik setzen, und solche Effizienzgewinne erwarten, dass sie eine Verdoppelung ihres Einzelhandelsumsatzes, also Retail-Umsatzes, bis 32 ohne zusätzliches Personal planen. Und das ist tatsächlich, das ist sozusagen im Umkehrschluss, und das finde ich immer spannend, wir reden oft in Österreich leider von, okay, wie viele Leute kann ich einsparen und da habe ich Effizienzgewinn. Amazon dreht es um und sagt, okay, ich verdopple meinen Umsatz mit der gleichen Mannschaft. Und das ist schon, also wenn Amazon einen Umsatz verdoppelt, da geht schon um ein paar Euro. Also das ist nicht nichts.
Ja. Ja, ich glaube, es gibt also wirklich eine breite Branchendynamik rund um physische AI, und das hatte ich eigentlich auch auf meiner Liste, dass physische KI in nächstes Jahr skaliert und dass wir von diesen Pilotprojekten zu wirklich messbarem Produktionseinfluss gehen werden nächstes Jahr.
Glaubst du, werden wir das auch in Österreich irgendwie sehen oder in Europa konkreter?
Ich glaube in Europa, ja. In Österreich weiß ich zu wenig über aktuelle Pilotprojekte und Industrie, in der Industrie. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass in Deutschland da einiges in Gange ist. Ich glaube, gibt es ja Einsatz von Figure, AI,
bei BMW,
Roboter bei BMW, genau, das kenne ich. Also
ich bin gespannt,
schauen wir mal.
Ob ihr das sehr, sehr gespannt. Zum Thema beim nächsten TED AI machen werdet. Oder wird es mehr werden? Vielleicht kann man ja gleich verraten, es wird dann TED AI Vienna wieder geben im Herbst, aber mehr Informationen kommen, oder?
Kommen bald, ja.
Ja.
Im Januar 2026.
Sehr cool, stay tuned, ich freue mich wirklich. Ob dann Robotik auch ein Thema oder mehr, noch mehr ein Thema sein wird, weil es war ja heuer schon ein bisschen ein Thema.
Ja. Ich glaube, darauf kann man wetten. Das ist eine gute Prediction. genau, ich hab noch zwei. Ne? Weltmodelle werden nächstes Jahr ein großes Thema. Dieses Jahr waren sie wirklich so ein bisschen ein Hint. Nächstes Jahr werden wir einiges sehen. Mhm. Und vielleicht meine letzte Prediction. Apple wird nächstes Jahr den ersten wirklich nützlichen On-Device-Assistenten rausrollen und damit sozusagen die Era of persönliche OS-weite On-Device-Assistenten einführen.
Also ich würde sagen, du wagst glaub, wirklich.
Es gab einige Änderungen und vielleicht also personaltechnisch bei Apple, und es kann sein, dass sich da jetzt was tut.
Ja, also ich meine, man kann ja jedes Jahr, oder? Die Daumen drücken.
Aber nicht mit ihren eigenen Modellen.
Also ja, natürlich, ja, mit Gemini, oder? Die haben ja große.
Mit Gemini, würde ich.
Schau mal, ich hätte fast gedacht, als du begonnen hast, über Apple zu sprechen, dass du sagen wirst, Tim Cook wird dann zurücktreten und wir haben einen neuen CEO von Apple. Auch das ist eine Möglichkeit, aber das trifft uns in Wahrheit nicht. Es kann uns, also mir persönlich kann es egal sein, wer CEO von Apple ist. Also, von dem her, ich würde ja auch sagen, bin gespannt, ob wir Apple abfeiern werden. Ich muss sagen, und die Zuhörerinnen des Podcasts wissen, ich bin tatsächlich eine volle Google, also ich bin in der Google-Welt, tatsächlich nicht in der Apple-Welt, deswegen ist mir das auch ein bisschen egal, weil ich finde Gemini an den Pixel-Geräten ist echt so fein integriert und somit hat der Apple wirklich was aufzuholen. Bin gespannt, ob deine Prediction dann
nicht
bewahrheitet.
Ja.
Ja. Ich schaue nochmal, ob wir gehen da wirklich d'accord, und ich glaube, du hast ja auch erwähnt mit den Weltmodellen. Das ist tatsächlich eine Prediction, die ich wagen würde, dass wir keine Anzeichen einer technischen Verlangsamung sehen werden. Auch wenn das vermeintlich heuer langsamer gegangen ist mit den LLMs. Aber ich finde trotzdem, wir haben so viele nützliche Dinge gesehen und es gibt so viele, es wird so viel daran gearbeitet, alternative Ansätze zu entwickeln. Also neue Architektur, neue hybride Kombinationen, wie du sagst, auch Entwicklung an Weltmodellen, aber alles irgendwie auch in Zusammenhang mit LLMs. Ich glaube, da werden wir sozusagen trotz des Bewusstseins, dass man vielleicht an technische Grenzen der LLMs stößen könnte, weiterhin eigentlich keine Verlangsamung sehen. Das würde ich mal so behaupten. Wie man das messen würde, ist wahrscheinlich in echten, nützlichen Ergebnissen und Outputs, also was wir alles vorher erwähnt haben mit Agenten und mit auch dieses GDP-Val, dieses Benchmark, das OpenAI eingeführt hat, wo sie messen, inwiefern der ökonomische Impact und Nützlichkeit der Aufgaben, die sie erledigen können, da ist. Ich glaube, das wird auch ein hilfreicher Hint dafür sein, ob der Fortschritt auch irgendwie einen Impact hat.
Spannend. Okay. Also wir haben, das ist vielleicht ein guter letzter Punkt, weil wir haben beide jetzt nicht die Bubble erwähnt. Und
glaubst du, platzt die?
Also ich glaube, würden
wir das merken?
Dass wir in einer Bubble sind, glaube ich, ist jetzt unbestritten. Das war ja auch ein Highlight von 2025, wenn man ehrlich ist, dass die Stimmen halt rundum, okay, es ist eine Bubble.
Aber glaubst du, platzt sie wirklich?
Ich glaube, platzen ist vielleicht dann zu stark. Korrektur könnte schon kommen. Ja, aber ich würde es nicht als Prediction, also das weiß, also und das ist auch kein finanzieller, kein Investitions-Topic, genau. Aber ja, eine Korrektur könnte in den Karten sein, aber weil alles sehr, sehr verstrickt und verwoben ist in dieser KI-Landschaft.
Also, vielleicht werden ein paar Player sich zurückziehen. Aber ja, ich glaube, die Modelle bleiben trotzdem da und die Nützlichkeit und die Applikationen insofern,
wie gesagt. Historisch ist es ja auch nicht schlecht, eine Korrektur zu haben. Und ich glaube, wo wir einig sind und generell sind sich die meisten Menschen einig, dass es definitiv ein Plattformshift ist und dass es da ist, um zu bleiben.
Ja, definitiv. Ein Thema habe ich noch von meiner Seite, so ein bisschen als Prediction, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Prediction ist, aber ich glaube, ein Thema wird uns weiterhin wirklich begleiten, nämlich die Komplexität von KI, sowohl technisch, warum das System so funktioniert, wie es funktioniert und wo sind die Leistungsgrenzen, als auch im Impact, Impact auf Energiesysteme und Energiequellen, Impact auf Politik und politische Macht und sowieso Geopolitik. Also ich glaube, diese Themen haben wir nicht ausreichend beantwortet. Und da würde ich mal sagen, es wird weiterhin da sein. Und vielleicht, weiß nicht, habe ich sonst noch eine Prediction? Nein, eigentlich, ich bin durch. Hast du noch irgendwas?
Ja. Nee, ich glaube, wir könnten halt noch weiter spekulieren, aber nee, das waren, glaube ich, die Hauptthemen.
Blickst du optimistisch auf nächstes Jahr und auf die Zukunft?
Ich bin ein Entrepreneur. Ich bin immer, tendiere dann optimistisch zu sein. Aber du hast jetzt ein Thema angesprochen, aber das ist vielleicht für einen anderen Podcast, geopolitischen Implikationen, gesellschaftlichen Implikationen, von daher speziell mit Modellen, die jetzt so realistische Outputs haben. Aber auch wenn ich das, also ich bin immer optimistisch im Mid- to Long-Term und Short-Term kann ich auch pessimistisch sein.
Ah, sehr gut, das ist auch eine schöne Teilung. Ich würde sagen, wir reden auf jeden Fall wieder einmal hier im Podcast. Wir sehen uns sowieso bei dem einen oder anderen Event und ich bin schon wirklich sehr, sehr neugierig, wie es euch und welche Themen ihr dann im Herbst wieder anreißen werdet beim TED.ai und natürlich, wie es InvolveMe in den nächsten Jahren geht mit diesen ganzen technischen Veränderungen im Hintergrund. Vlad, es war mir echt ein Vergnügen. Es hat voll Spaß gemacht. Danke für deine Zeit und frohe Weihnachten, würde ich mal sagen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war wirklich toll, mit dir zu sprechen, Anna. Und ich bin happy, wenn wir uns dann wiedersehen und Revue passieren lassen. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten euch allen und bis Anfang Januar. Tschüss.